Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Eine Beziehung zu haben, die Bock macht und glücklich, das kann ja auch so schon eine Herausforderung sein. Wie aber ist es, wenn beide Seiten aus unterschiedlichen kulturellen Zusammenhängen kommen? Was läuft da vielleicht anders? Ist das jetzt eher eine Herausforderung oder am Ende vielleicht manchmal sogar einfacher? Und fühlt sich eine deutsch-deutsche Ost-West-Beziehung heute auch noch nach unterschiedlichem Background an? Ab 21 ist hier der Podcast mit Utz Dreger. Wir lassen uns berichten vom interkulturellen Zusammenlieben. Los geht es mit Denise. Sie ist 26 und hat ihren Mann Julio auf einem Kreuzfahrtschiff kennengelernt. Julio kommt aus El Salvador. Die beiden sind seit 5,5 Jahren verheiratet und leben heute in der Nähe von München. Ich habe Denise gefragt, ob sie ganz grundsätzliche Unterschiede der beiden im gemeinsamen Alltag bemerkt.
Kulturunterschiede tatsächlich dahingehend, dass der Julio sehr viel offener ist als ich. Wenn es einfach um neue Bekanntschaften, Freunde geht, einfach so im Umgang auch mit Menschen. Und als bestes Beispiel sind immer die Geburtstagseinladungen. Da haben wir immer ziemlich überraschend, haben wir im Julio so locker 40, 45 Gäste beieinander, die halt einfach kurz und quer einlädt. Also die Nachbarn, und dann hat er die noch auf der Straße getroffen, und das merkt man einfach.
Und was macht das mit dir? Gefällt dir das?
Ich finde es super, weil es bei uns ja doch eher oft verhaltener ist oder gerade, dass man irgendwie Leute natürlich nicht so leicht an sich ranlässt.
Ihr habt ja relativ schnell geheiratet, auch damit Julio hier in Deutschland bleiben kann. Das ist vielleicht schneller passiert, als es sonst der Fall gewesen wäre. Wie war denn das für dich jetzt im Nachhinein auch betrachtet?
Am Anfang, also gerade vor der Hochzeit, war es natürlich komisch, und da hat man sich natürlich schon irgendwie sehr, sehr viele Gedanken drum gemacht, ob das alles so richtig ist. Genau, aber bis jetzt kann ich nur sagen, dass die richtige Entscheidung war.
Und für ihn war das was anderes? War für ihn vielleicht auch dieses schnelle Heiraten eher normal, oder kann man das so nicht sagen?
Nee, würde ich so auf gar keinen Fall sagen. Also wir haben ja dadurch geheiratet, weil er sonst hätte ausreisen müssen, Minimum für ein Jahr. Und das wollten wir beide nicht, dass wir da eine Fernbeziehung eingehen, sondern wir wollten einfach zusammenbleiben, hatten auch schon unsere gemeinsame Wohnung. Dadurch ist das Ganze dann eigentlich so schnell gegangen.
So eine Hochzeit ist ja aber auch eine intensive Sache. Also für manche Menschen ist die Organisation von einer Hochzeit ja schon der Scheidungsgrund, weil es ja so viele Fragen gibt, wie man das gemeinsam begehen will. Das kann ja ganz unterschiedlich ausfallen. War das bei euch beiden auch vielleicht mit den unterschiedlichen Hintergründen eine große Herausforderung, sich da auf Dinge zu einigen?
Nee, gar nicht. Also nachdem er mir da auch so komplett die Planung überlassen hat, konnte ich eigentlich machen, was ich wollte.
Ah, naja, dann ist es ja einfach. Aber gab es da nicht mal irgendwie eine Diskussion um bestimmte Vorstellungen, wie was abzulaufen hat, auch was gesagt wird, welche Musik, wer da spricht und so weiter?
Wir haben es sehr gemischt gemacht. Klar, da haben wir schon drüber gesprochen gehabt. Aber wie gesagt, mein Mann, der ist jetzt so organisationstechnisch auch ein kultureller Unterschied. Das ist nicht so sein Ding.
Und du bist so typisch German am alles durchorganisieren? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Also wir haben die ganze Hochzeit in 4 Wochen organisiert gehabt. Und da war natürlich an Tag 3 alles durchorganisiert. Von Blumenschmuck, Musik, Standesamt, Texte, was auch immer. Und er hat 2 Tage vorher gefragt, ob es überhaupt Blumen gibt. Also so viel dazu.
Okay, I see. Da habt ihr eine klare Rollenteilung. Wie haben denn eure Familien reagiert, als ihr gesagt habt, ihr seid jetzt zusammen und ihr wollt vielleicht sogar noch heiraten?
Also von meinen Eltern her war es natürlich am Anfang auch, die waren natürlich schon ein bisschen skeptisch zu dem Ganzen eingestellt und haben sich das erstmal lange angeschaut, bis sie ihn dann einfach für gut befunden haben, und dann war es in Ordnung. Und von seiner Familie her war nicht ich eigentlich das Problem, sondern für die war das eher so, boah, du gehst nach Deutschland, wie kannst du das denn machen? Das sind doch alles Nazis.
Oh.
Genau.
Und du bist dann da als kultureller Botschafter für Deutschland in diese Familie gekommen, um denen mitzuteilen, dass sich die Zeiten geändert haben? Oder wie ist das abgelaufen?
So ungefähr.
Und wurde es dir abgekauft?
Ja, doch. Also ich bin auch mit ihm mal nach Salvador geflogen, ganz am Anfang gleich. Da habe ich eigentlich auch seine ganze Familie dann schon kennengelernt gehabt, und es war in Ordnung.
Aber als du da zu Besuch warst, hast du dir nicht mal kurz auch Gedanken gemacht, wenn du gesehen hast, wie seine Familie da so gelebt hat? Und hast du dir nicht gedacht, okay, das ist jetzt das, was vielleicht in seiner Vorstellung auch auf uns beide dann später zukommt? Gab es da nicht so Momente, wo du irgendwie gesehen hast, okay, hier läuft einiges vielleicht anders als zu Hause?
Klar. Also er hat schon manchmal, das legt er immer noch so ein bisschen im Macho-Gehabe hin, gell? Er ist schon gern der Pascha daheim, der sich bedienen lässt. Aber da muss man einfach gegen anköpfen.
Und das ist jetzt nicht Julio selber, sondern würdest du sagen, das hat er von zu Hause mitgebracht?
Ja, absolut. Absolut. Das ist halt einfach noch die Kultur. Da macht der Mann relativ wenig im Haushalt.
Okay, hast du so erfahren. Und als er seine Heimat verlassen hat, um eben nach Deutschland zu kommen, wie war das da für ihn? Wie empfand er Deutschland als neue Heimat? Wie war das mit dem Anschluss hier?
Die ersten 2 Jahre hat er sich furchtbar schwer getan. Es war einfach alles neu. Das Land, ganz schlimm war die Sprache zu lernen für ihn. Also da hat er massiv Probleme gehabt. Und das hat natürlich auch den Anschluss so ein bisschen schwer gemacht.
Und gab es bestimmte Dinge, die du ihm erklären musstest, wo du vielleicht vorher gar nicht selber drauf gekommen wärst, dass das jetzt irgendwie erklärungsbedürftig ist? How to handle a German als ein Busfahrer oder so?
Ja, das hat ganz viel so mit den Höflichkeitsdingen irgendwie zu tun gehabt. Oder auch, dass man U-Bahn nicht schwarz fährt, also dass man da schon ein Ticket zieht. Genau, das waren so die Anfangsdinger.
Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das ist jetzt für dich das Schöne, das Attraktive, vielleicht auch eine interkulturelle Beziehung zu führen?
Ja, absolut. Ich finde, dadurch, dass die Kultur so offen ist und das auch ein ganz anderes Temperament und Flair ist, es ist nie langweilig bei uns. Es ist immer aufregend, manchmal gut, manchmal schlecht, aber es wird auf alle Fälle nie langweilig bei uns daheim.
Erzählt uns Denise aus der Nähe von München.
Deutschlandfunk Nova.
Manchmal verliebt man sich nicht in den Typen oder die Frau von nebenan, sondern vielleicht in den oder die, die leider auf der anderen Seite der Welt wohnt. So ging es zumindest Lorena. Sie ist Mitte 20 und hat ihren Freund Fernando über Instagram kennengelernt. Es gab halt eben nur dieses eine Problem, nämlich das mit der Distanz. Fernando lebt in Santiago de Chile und das ist vielleicht sogar etwas weit für eine Fernbeziehung. Deshalb hat sich Lorena gedacht, packe ich doch die Koffer und ist für Fernando und die gemeinsame Beziehung vor ein paar Monaten nach Südamerika ausgewandert. Ich würde sagen, das ist eine große Sache, vielleicht auch ein großer kultureller Sprung, findet Lorena zunächst aber nicht unbedingt.
Also es war für mich ziemlich einfach, weil ich schon in anderen Ländern gelebt habe. Auch in Südamerika habe ich schon in Peru zum Beispiel gelebt und deswegen war das für mich jetzt nicht so ein Riesenschritt und so ein abwegiger Schritt. Aber natürlich jetzt vor Ort ist es natürlich nochmal was anderes, weil man ja das davor, glaube ich, noch gar nicht so abschätzen kann, wie es dann wirklich wird.
Sie sagt, jetzt vor Ort ist es dann nochmal was anderes. Beim Zusammenleben in Chile hat Lorena dann gemerkt, dass es doch mehr kulturelle Unterschiede zwischen den beiden gibt, als sie vielleicht so am Anfang gedacht hätte.
Also ich denke, das sind so grundlegende kulturelle Unterschiede, die man einfach so gar nicht merkt am Anfang oder die man oberflächlich auch gar nicht merken kann und die einem dann erst bewusst werden, wenn man dann wirklich mal irgendwie einen Streit hat oder so. Und dann merkt man einfach, okay, man ist einfach komplett anders mit einer anderen Kultur aufgewachsen und ja, da macht es dann keinen Unterschied, ob das jetzt eine andere Sprache ist oder nicht, sondern das sind dann einfach diese kulturellen Unterschiede, die dann einfach schwierig sind.
Also ganz so einfach ist es doch manchmal nicht mit der internationalen Liebe. Lorena ist aber auch der Meinung, dass ihre Beziehung doch schon auch stark deutsch geprägt ist.
Ich finde ehrlich gesagt, dass unsere Beziehung eher einer deutschen Beziehung gleicht als einer chilenischen, weil die Chilenen sind schon eher sehr besitzergreifend und eifersüchtig und es ist schon so, dass da eigentlich die Partner eher nichts alleine machen und in der Hinsicht finde ich gleich unsere Beziehung eigentlich viel mehr in der deutschen, weil wir uns gegenseitig total viel Freiraum lassen und jeder seine Sachen macht, seine Freunde sieht und ja, das überhaupt kein Thema ist.
Das ist ja schon auch manchmal so ein bisschen ein Klischee, dass die Südamerikaner da ein bisschen besitzergreifender sind. Aber Lorena genießt auch die schönen Seiten an ihrer internationalen Beziehung, wie sie uns erzählt hat.
Also mir gefällt dieses Gentleman-Sein einfach viel mehr, das Aufpassen quasi auf die Freundin, so Kleinigkeiten einfach, wie zum Beispiel, wenn wir so an der Straße entlang gehen, dann geht er halt immer auf der Seite, wo die Autos langfahren. Also ich gehe quasi immer innen und also da achtet er immer total drauf und ja, es sind irgendwie so Kleinigkeiten, aber irgendwie summiert sich das halt so, dass man sich irgendwie so, ja, so behütet fühlt und irgendwie, ja, also ich fühle mich total gut.
Ja, finde sie gut. Lorena ist vor ein paar Monaten zu ihrem Freund Fernando nach Chile ausgewandert und sie hat uns von den Vor- und Nachteilen erzählt, die so eine internationale Beziehung in ihrem Fall so mit sich bringt.
Deutschlandfunk Nova.
Wie redet man über Konflikte? Wo liegen mögliche Quellen für häufige Missverständnisse und warum liegen eigentlich immer die Socken des anderen im Weg rum? Es gibt wirklich genügend Herausforderungen für Partnerschaften an sich. Wie aber jetzt gelingt eine Partnerschaft, wenn unterschiedliche kulturelle Hintergründe auch noch ins Spiel kommen? Dann könnte man auf jeden Fall mal annehmen, es wird noch komplizierter. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so. Karin Schreiner ist interkulturelle Trainerin. Sie beschäftigt sich intensiv mit interkulturellen Beziehungen. Am Anfang einer jeden Beziehung ist man in der Regel total verliebt und von Hormonen eher so durchgeflutet. Da habe ich sie gefragt, ob es nicht häufig dann auch so ist, dass man in der Folge die Unterschiede unterschätzt, ja, die es geben kann und es dementsprechend vielleicht auch immer wieder ein böses Erwachen gibt bei interkulturellen Beziehungen.
Ich glaube schon, dass das so ist. Also die Verliebtheitsphase ist definitiv unglaublich groß, weil man auch angezogen ist von dem anderen, dass man ja am Anfang als unheimlich exotisch und anregend findet. Und dann, wenn sobald Alltag eintritt, beginnt eine ganz andere Seite zum Vorschein zu kommen. Und das ist dann oft wirklich auch ein Schock, weil man damit gar nicht so gerechnet hat. Und deswegen ist das sich informieren über die andere Kultur so notwendig, dass man sich wirklich so über grundlegende Fragen auseinandersetzt, auch gemeinsam. Aber das weiß ich, dass das oft durch diese verliebte Phase überhaupt nicht ein Thema ist.
Und dann empfehlen Sie, besuchen Sie gemeinsam die Heimatländer und lernen Sie sich die Familie und die jeweiligen Länder und Kulturen kennen.
Ja, wenn das gut geht, ist es gut. Ich glaube, ich empfehle wirklich erstens auch im Vorfeld, vielleicht bevor man eine Familie gründet, sich wirklich sehr, sehr genau zu informieren und auch über diese Details, wie welche Rolle die Familie spielt zum Beispiel und so weiter oder welche Rolle Männer oder Frauen spielen in der jeweiligen Kultur, dass man da ein bisschen mehr weiß, damit man sich besser vorbereiten kann und auch vielleicht persönlich abschätzen kann, kann ich in so einer Kultur leben, will ich das, kann ich damit umgehen.
Was ist denn Ihre Erfahrung? Was haben alle interkulturellen oder die meisten interkulturellen Paare gemeinsam? Gibt es da was, was man so zusammenfassend sagen kann?
Ich glaube, gemeinsam haben sie, dass sie sich dafür entscheiden müssen, wo sie leben, in welchem Land. Ob sie in einem Land eines Partners leben oder in einem dritten Land.
Und diese Gewichtung ist entsprechend wichtig, dann höre ich bei Ihnen raus?
Die ist wichtig, weil es ist derjenige, der zu seinem oder ihrem Partner zieht, in ein Land, wo sie nicht die Sprache spricht, wo alles neu ist, ist auf jeden Fall im Nachteil.
Quasi, man muss auf jeden Fall gucken, dass nicht einer so ein bisschen unter die Räder kommt bei der Begegnung.
Genau, ganz genau. Das ist eigentlich das ganz Wichtigste.
Welche Rolle spielen bei diesen Beziehungen die Familien der Partner?
Auch eine sehr große, weil die sollten einverstanden sein mit dieser binationalen Partnerschaft. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich, wie weit die Familien damit einverstanden sind. Sehr oft hat man Angst vor dem Fremden, vor der neuen Kultur, vor neuen Gewohnheiten, vor der neuen Familie des Partners, wenn man sich nicht auskennt, wenn man die Sprache nicht spricht. Also die Familie auch ins Boot zu kriegen, ist sehr, sehr wichtig, ist nicht immer möglich. Manchmal verweigert auch die Familie das Einverständnis. Das ist sehr schmerzhaft für das Paar, vor allem natürlich für den jeweiligen betreffenden Partner. Mein Rat ist definitiv, auch über den Schatten zu springen der Familie und wenn man diese Partnerschaft will, zur Partnerschaft zu stehen.
Und da dann im Zweifelsfall voll aufs Ganze zu gehen.
Ja, also das habe ich auch aus sehr, sehr vielen Paaren herausgehört, dass sie sich auch sehr bewusst zu ihrer interkulturellen Partnerschaft entscheiden mussten, auch oft im Gegensatz zur Familie, auch oft einen Konflikt in Kauf zu nehmen und irgendwann ist dann die Familie doch aufs Boot gesprungen.
Liegt es daran, dass das am Ende in der Beziehung immer auch ein Kompromiss für alle Teile sein muss? Also sozusagen, wenn jetzt sich zwei mit einer verschiedenen Herkunft treffen und dann eine Beziehung eingehen, die in sich dann sozusagen eine Mischung aus beiden ist, wird es ja wahrscheinlich beiden Familienherkünften jeweils nicht vollständig gerecht oder den Erwartungen, die dahinter stehen. Ist das ein Thema?
Ja, es ist sicher ein Kompromiss. Also einerseits Kompromiss, wenn man natürlich zurückstecken muss, aber andererseits eine Bereicherung, weil man eine neue Welt, eine neue kulturelle Welt kennenlernt.
Karin Schreiner ist Trainerin für interkulturelle Fragen.
Deutschlandfunk Nova.
Sind das eigentlich auch interkulturelle Beziehungen, deutsch-deutsche Beziehungen, also solche zwischen Ost und West? Man könnte ja auch meinen, irgendwas ist auch mal gut mit dem Thema. Aber ist es so? Jala und David sind beide Mitte 30 und leben in Berlin. Sie stammen beide aus Deutschland. Allerdings kommt Jala eben aus dem tiefsten Westen, aus dem Sauerland, NRW. Und David, der ist in Brandenburg aufgewachsen. Ich habe die beiden gefragt, wann sie zum ersten Mal gespürt haben, dass sie beide einen anderen Background haben in der Beziehung oder ob ihnen das einfach von Anfang an bewusst war.
Das war von Anfang an eigentlich schon klar, weil wir auch, bevor wir ein Paar geworden sind, 2 Jahre lang sehr gute Freunde waren und das war eigentlich die ganze Zeit auch ein Thema, was immer wieder so mitschwang, schon alleine deshalb, weil David sich ganz konkret mit dem Thema in seiner Kunst auseinandersetzt, in seiner künstlerischen Position. Und für mich war das ein total bemerkenswerter Einschnitt, als ich nach Berlin zum Studium gezogen bin, eben aus dem Westen kommt, aus Nordrhein-Westfalen. war das eigentlich so das Erste, was ich verstanden habe, als ich sozusagen Ossis, ehemalige Ossis in meinem Studium kennengelernt habe, dass es wirklich sehr große Unterschiede gibt.
Wo ja. hast du die wahrgenommen?
In einer anderen Art von Sozialisation, von einer Form von Bandenbildung, die ich mehr beobachtet habe bei Kommilitonen, Kommilitonen, die eben aus ehemaligen, aus Berlin kamen.
Bandenbildung klingt jetzt kurz aufregend, vielleicht kannst du das noch ganz kurz umreißen, was meinst du?
Weniger, also das ist natürlich die Beobachtung von außen. Ja, wirklich so eine, viel mehr in Gruppen und Klicken, diese Strukturen waren für mich viel präsenter als bei den Wessis.
Die Wessis sind eher individualistisch über
also,
die Straße.
Genau, das liegt dann nahe, das so zu formulieren. Aber ja, so habe ich das schon. Das war für mich die erste Wahrnehmung tatsächlich.
Und David, bei dir?
Schon sprachlich auf jeden Fall. Und als ich dann auch, ich war auch schon, bevor wir zusammen waren, bei Jala zu Hause. Und das ist so eine ganz andere Welt einfach. Auch kulturell und über was man spricht und was die Vergangenheit der ganzen Familie ist. Das sind so komplette Epochen, von denen ich damals noch gar keinen blassen Schimmer hatte.
Wenn du es beschreiben müsstest, kannst du es vielleicht ein bisschen in wenigen Sätzen umreißen, was dir da in dieser ersten Begegnung so bewusst oder aufgefallen ist?
Naja, also ich meine, erstmal ist die Architektur, die Stadt ist total anders. Die Leute reden anders miteinander, übereinander.
Also auch so verschiedene Arten von Lebensentwürfen, so ja, alternative
genau.
Lebensentwürfe.
Also das merkst du halt dann so mit der unterschiedlichen Geschichte, verschiedene Lebensentwürfe, von die es in meiner Gesellschaft, wo ich herkomme und kam, gar nicht gab. Sowas wie so eine komplette linke Generation zum Beispiel. Von Ökos bis Bombenleger. Also Bombenleger im Sinne von langhaarigen Musikern
die
und so weiter.
Die damals bezeichnet worden sind von
es ist ja immer so, wenn man aus Ostdeutschland kommt, dann sagen manchmal Leute, ja, naja, die RAF und so. Und dann sagt man, ja, wir hatten die nicht. Ich versuche mich zu informieren. Aber langsam bitte, weil das ist gar nicht Teil von unserer Geschichte.
Okay.
So, und so eine Sache, so selbstverständliche Dinge, die so Teil der westdeutschen Geschichte sind, ja, und wo die Leute dann herkommen. So.
Also ein ganz anderes historisches Gedächtnis im Grunde genommen.
Voll.
Und wann ist das mit euch beiden in der Partnerschaft euch zum ersten Mal aufgefallen, dass da jetzt irgendwie vielleicht auch ja, andere Grundvoraussetzungen aufeinandertreffen? Oder war das vielleicht gar nicht so?
Na, man kann schon sagen, dass wenn man jetzt genau nachstochert, da schon Sachen entdeckt. Also es war auch wieder sprachlich zum Beispiel präsent. Also einfach auch so, was den Horizont angeht, glaube ich, bin ich noch relativ mit dem kleineren Horizont aufgewachsen als in einem Land, wo sozusagen zwei Generationen, drei Generationen Reisefreiheit herrschte und man alles so kennen kann, wenn man Bock hat drauf oder auch an sämtlichen Dingen teilnehmen kann, dann redest du anders, als wenn du sozusagen in so einem eher so zurückgezogenen Gesellschaft, die ja nicht überall hin konnte, nicht alles hatte, so aufgewachsen bist.
Ja, eine Sache, die auf jeden Fall du immer wieder erwähnst, ist auch, dass es für mich also normaler sei, so Reisen zu planen, einfach irgendwie so Reisen zu machen. Ansonsten fällt uns immer wieder auf, dass du zum Beispiel irgendwie was Mode betrifft, dass David das dann als 90er wahrnimmt und für mich ist es auf jeden Fall ganz klar, dass das aus den 80ern ist.
Ja, also das Ding ist ja, genau, weil das Ding ist ja,
also Strömungen, die man wahrnehmen kann, ordnet ihr unterschiedlich zu mit einem Delay von...
Genau, weil die für...
Also die jetzt sozusagen Revival haben, klar sowieso, aber was halt so auftaucht als irgendwie Revival-Mode und dann...
Ja, also alles, was so der Aufbau Ost gebracht hat, in Form von dem neuen krassen Ding, das war alles eigentlich natürlich aus den 80ern, weil die waren ja gerade erst vorbei. Und alles, was wir also neu wahrgenommen haben, von Mode bis hin zu irgendwelchen Pflastersteinen oder Autos, das war alles für uns so 90er. Aber eigentlich ist schon alles viel älter gewesen. Möbel, ja, das sind alles so Sachen, die kannte ich vorher alle nicht.
Gibt es was, wo ihr sagt, das habt ihr irgendwie jeweils von dem anderen gelernt und der hat das aus seinem Background mitgebracht?
Das ist natürlich eine Mischung aus so einer kulturellen und einer sehr individuell persönlichen Sache, denke ich, aber die Art und Weise, wie David bereit ist, neue Dinge zu lernen und wirklich so sagt, ja, ich will das lernen, ich bin da offen für das jetzt zu lernen, ist für mich irgendwie eine neue Erfahrung gewesen im Vergleich zu einer Haltung, ich weiß schon.
So. Okay, also eine Mischung aus seiner Persönlichkeit und dem Background siehst du da
persönlich.
Ich
glaube schon, dass es eine Mischung ist.
Bei dir?
Ja, genau, also das ist natürlich immer auch schwer zu sagen, weil unsere Liebe basiert natürlich auf unseren Persönlichkeiten und was jetzt daraus Ost oder West ist, schwer zu sagen, aber ich glaube schon, das ist ja die Kultur von Reisen, aber auch so einfach der Zugang zur Welt, wo ich wirklich so in den letzten 20 Jahren Schritt für Schritt mich getraut habe, sprachlich oder von der Distanz her immer weiter so, da ist einfach Bayala, das ist so ganz normal.
Was du schon mal geäußert hast, ist auf jeden Fall so eine bestimmte Lebensqualität im Sinne von auch einem ökologischen Denken oder so.
Glaubt ihr, das spielt bei euch die deutsche Geschichte eine andere Rolle als in anderen Beziehungen, dadurch, dass ihr so eine Begegnung von quasi beiden Seiten, wenn man so will, seid?
Auf jeden Fall.
Inwiefern?
Die ganze Zeit präsentes Thema. Wir haben im letzten Sommer ganz bewusst eine Ostdeutschlandreise gemacht sozusagen und sind Orte abgefahren. Also so wirklich ganz bewusst, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und das ist einfach dadurch, dass es auch konstant Thema ist in unseren Gesprächen.
Aber auch, weil es einfach voll interessant ist. Da kannst du ja in jede Kleinstadt fahren, in Sachsen oder Thüringen. Da siehst du überall interessante Sachen eigentlich. Kannst du gar nicht alles angucken. Und genauso ist es dann, wenn man jetzt mal durch den Ruhrpott fährt.
Und ich sehe es wirklich als sozusagen aus meiner westdeutschen Perspektive oder aus meiner westdeutschen Vorgeschichte als Aufgabe, das Selbstverständnis zu hinterfragen, mit dem ich sozusagen groß geworden bin, dass das die Perspektive ist, die einfach vorherrscht.
Jetzt lebt ihr beide in Berlin. Ist das irgendwie ein Kompromiss für beide? Oder ist das einfach, weil ihr euch in Berlin auch getroffen habt?
Ja,
wir haben es ist eins getroffen. Und eins und zwei.
Ja, also beide.
Für dich ist es schon mehr, ja.
Mehr ein Kompromiss.
Aber ist ja interessant, weil ich komme hier aus dem Rand
Berlin. Es ist weniger Sauerland und mehr Brandenburg hier in Berlin.
Ja, für dich ist es schon eigentlich ganz woanders. Und es ist auch immer wieder mal Thema dann, wo man dann mal zusammenlebt.
Ja, ich bin ja unabhängig von David hierher gekommen erstmal. Und aber jetzt ist es ein bisschen so, es liegt aber nicht unbedingt daran, dass Berlin im ehemaligen Osten ist, sondern es liegt eher an der Struktur von Berlin oder an dem, wie Berlin heute ist. Also als Künstlerin fände ich es interessanter, im Ruhrgebiet zu sein.
Jala und David, beide geboren kurz vor der Wende, sind seit 4 Jahren zusammen. Eine Beziehung, die eben auch eine deutsch-deutsche Begegnung ist. Ab 21 der Podcast vom interkulturellen Zusammenleben. Es kann wohl, wenn wir unseren Interviewpartnerinnen folgen, schon große Herausforderungen geben bei solchen Begegnungen. Aber die, und das haben wir auch gehört, können auch Spaß machen, befeuern. Ja, und ganz insgesamt muss so eine Beziehung deswegen noch lange nicht zu Bruch gehen.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Würzburg. Ein aufgebrachter Junge hat in Unterfranken die Polizei angerufen, um seinen Vater anzuzeigen. Der sei wohl 2-mal bei Rot über die Ampel gefahren, teilte der Junge per Notruf 110 mit. Wie die Beamten heute mitteilten, ging der Notruf am Freitag bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Zunächst war kurz eine Kinderstimme zu hören, dann wurde aufgelegt. Der Beamte rief die Nummer umgehend zurück, woraufhin der Vater das Telefon abnahm und sich für die Benutzung des Notrufes durch seinen Sohn entschuldigte. Schließlich reichte er den Hörer an seinen Sohn weiter, der seinen Vater beschuldigte, 2-mal über eine rote Ampel gefahren zu sein und forderte, dass die Polizei den Vater deshalb einsperren solle. Nach gutem Zureden der Beamten bestand der Junge aber nicht mehr darauf, dass die Polizei einen Streifenwagen schicken sollte. Konsequenzen drohen dem Vater nicht. Inwiefern der Vorfall das Vater-Sohn-Verhältnis belastet hat, ist nicht bekannt.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.